Jetzt erwartet uns ein weiterer Höhepunkt des Kongresses. Ich freue mich sehr. Ich finde, er schaut sehr gut aus, wie ihr hier so da sitzt. Herzlich willkommen. Wir haben jetzt ein Podium über bewährte Modelle von Gebetsabenden, Anbetungsabenden. Und dieses Podium wird moderieren die Sophia Kubi. Sophia lebt seit einem Jahr in Wien und arbeitet bei der ADF, einer christlichen Menschenrechtsorganisation, die sich einsetzt für Religionsfreiheit und Schutz der Menschenwürde. Sie leitet weltweit Ausbildungsprogramme für Christen, die in Recht, Politik und Medien Gesellschaft gestalten. Sie ist auch Mitglied der Gemeinschaft Emmanuel, hat 2018 ihr erstes Buch veröffentlicht über Sehnsucht nach Glück in Frankreich. Sie hat, es gibt viel zu sagen über dich, Sophia, sie hat in München und in Chile Philosophie studiert und 8 Jahre in Brüssel gelebt. Was uns unter anderem verbindet, wir kennen uns schon sehr lange, ist, dass wir Leidenschaft haben, miteinander auf Skitouren zu gehen. Nicht nur miteinander, aber auch miteinander, was immer wieder sehr, sehr schön ist. Und was ich noch sagen kann, ist, was sie anpackt, macht sie mit ganzem Herzen und mit ganzer Kraft. Ich freue mich sehr, dass wir dich heute gewinnen konnten, dass du das Podium leitest. Herzlich willkommen und danke.
Ja, schönen guten Nachmittag auch von meiner Seite. Bevor wir überhaupt irgendwie anfangen, bevor ich irgendwas sage oder irgendwas hier enthülle, wer eigentlich mit mir auf dem Podium sitzt, würde ich mal gerne kurz sagen, Film ab.
Es wird ein Film gezeigt, eine junge Frau geht in eine Kirche, nimmt ein Lichtlein und entzündet es an einer Kerze. Lobpreismusik im Hintergrund und die Einladung zu Gespräch und Gebet. Eine Einladung zu Night Fever.
Es geht also um Anbetungsabende, wie unschwer zu erkennen war gerade. Nachdem wir ja wunderbaren Input schon bekommen haben von unseren beiden Bischöfen und vom Pater Buob heute Vormittag, soll es jetzt mehr um die Praxis gehen. Wir wollen mal schauen, was gibt's denn so und wie macht man das denn so, wenn man Anbetungsabende oder Formen der Anbetung beginnen will, wenn man so in der Kathosphäre unterwegs ist, dann hat man ja mittlerweile das Gefühl, es sprießt aus dem Boden wie junge Bäume, diese Anbetungsabende. Und das ist ja durchaus ein schöner Befund. Und wir wollen jetzt einfach mal schauen, was gibt's konkret und wie hat das alles angefangen und wie wächst das und was sind die Lektionen, die auch hier die Teilnehmer über teilweise sehr viele Jahre schon gelernt haben. Und Sie sehen, dass mit mir hier relativ junge Vertreter sitzen, junge Anbeter. Ich könnte vielleicht mit Pater Buob sagen, besonders schöne Exemplare. alle, die hier sitzen, ja, das ist ein Applaus wert. Das stärkt das Selbstbewusstsein gleich zu Beginn des Panels, das ist gut. Ich denke, wir werden gleich mehr hören, aber ich denke, jeder hier sitzt mit mir hier oben, weil er selbst durch die Anbetung in irgendeiner Weise verwandelt wurde. Und ich möchte jetzt einfach mal zur Einleitung Ihnen vorstellen, wer hier eigentlich sitzt und würde euch jeweils bitten, ganz kurz zu sagen, was ist eure Initiative, für wen sitzt ihr hier? Und vielleicht auch ganz kurz, was ist eure persönliche Motivation, hier zu sitzen? Ich fange gleich mal zu meiner Rechten an. Sabine Lamprecht, du bist 26, hast gerade vor 3 Tagen, glaube ich, dein Studium beendet. Staatsexamen Französisch-Deutsch, Gymnasiallehramt. Und du bist in der Jugend 2000 engagiert. Erzähl uns mehr dazu. Was macht ihr bezüglich Anbetung?
Ja, gerne. Also ich bin hier für die Jugend 2000. Wir sind eine internationale katholische Bewegung. Uns gibt es in Deutschland in 9 Diözesen. Uns gibt es aber auch in Frankreich, Jeunesse du Mille, oder auch in Irland, England und in den USA, Youth 2000. Und unser Wunsch ist es, selbst im Glauben zu wachsen, aber auch unsere Begeisterung für Jesus Christus zu teilen mit anderen Jugendlichen Und unsere Vision ist es, die Jugend der Welt um die Eucharistie herum zu versammeln und nach dem Vorbild der Mutter Gottes selbst zu Menschen der Anbetung zu werden. Und in diesem Rahmen haben wir verschiedene Möglichkeiten und Programme, beispielsweise unsere Prayer Festivals für Jugendliche bis 35, aber auch eben die Gebetsabende der Holy Hour, die normalerweise einmal im Monat stattfinden.
Wie viele Leute erreicht ihr da so? Wo gibt's die überall?
Ja, also es ist deutschlandweit verteilt. Wir sind in Bayern ein bisschen mehr als im Norden von Deutschland. Aber wir haben so 260 Holy Hours pro Jahr, könnte man sagen, und erreichen eine Teilnehmer- oder Besucherzahl von 1.500 bis 2.000 Leuten, die kommen.
Und du selbst bist in der Leitung der Holy Hours, stimmt das?
Ich bin selbst im Team dabei in Augsburg und dort haben wir einmal im Monat, am dritten Mittwoch im Monat, eine Holy Hour, die wir eben in einem Team zusammen gestalten. Und da bin ich mit dabei.
Danke. Martin Sjotmok, junger Priester, 36 Jahre alt, Priester auch der Gemeinschaft Emanuel aus der Erzdiözese München, Freising. Du hast, glaube ich, Gebetsabende angefangen im Pfarreikontext. Erzähl uns ein bisschen was dazu, bitte.
Genau, also ich war, bevor ich vor 2 Monaten nach Altötting kam und jetzt die Emanuel School of Mission mit begleiten darf, hier in Altötting, war ich 2x3 Jahre in 2 Pfarreien um München herum. Und dort haben wir jeweils eine Initiative gestartet, die sich Oaseabend nennt. Eine Initiative, die das Ziel hat, einfach eine Oase, wie der Name schon sagt, im Alltag zu bieten für die Menschen mit der Anbetung als Zentrum, mit einem Impuls, mit Lobpreis vorneweg. Und wir erreichen, oder es war eine kleine Gruppe, die sich alle 4, 5, 6 Wochen getroffen hat in der Pfarrei und weiterhin trifft. Und mit einer Strahlkraft, die aber über die Pfarrei hinausgeht.
Da hören wir gerne gleich noch was dazu. Das ist nämlich ein besonders interessanter Punkt, wie strahlt sowas aus. Bevor wir dazu kommen, übrigens Technik-Timer läuft nicht. Zu meiner Linken, die Rahel Kölbener, sie leitet eine Bewegung, eine relativ große Bewegung, die nennt sich Adorei oder Adorei. Sie kommt nämlich aus der Schweiz, nicht wahr? Rahel hatte dieses Bedenken, dass wir zu schnell sprechen auf der Bühne. Dann habe ich gesagt, nein, die Schweizer sprechen nicht zu schnell. Also okay. Zurück zu Rahel. Sie kommt aus der Schweiz und leitet eine große Bewegung rund um die Anbetung. Vielleicht kurz mal der Name Adorei. Genau, ist das Adorei Deutsch, Schweizerisch, Griechisch?
Englisch. Es setzt sich zusammen aus Adore and Pray, also anbeten und Lobpreisen. Genau. Und in der Schweiz sagen wir halt Adorei.
Und was ist das? Was macht ihr? Genau. Seit wann?
Seit 2004 gibt es Adorei. Und zwar haben wir begonnen ganz klein in Luzern und im Zug, haben einfach Junge sich versammelt, weil sie Sehnsucht nach Gebet hatten, Sehnsucht nach Gott. Und so haben sich bis heute in 13 Schweizer Städten gibt es wöchentlich einen Lobpreisabend. Er wird immer so zusammengestellt aus Lobpreis, Impuls, eucharistische Anbetung und nachher noch Gemeinschaft, ein bisschen Get-Together.
Du, glaube ich, hast auch gerade dein Studium beendet und leitest diese ganze Bewegung seit einem Jahr. Jetzt?
Einem Jahr, okay.
Super, willkommen an die Schweiz. Theresa Schlederer, das andere Extrem sozusagen jetzt mal auf deutschsprachiger Sicht bezogen. Sie ist eine Autochtone sozusagen Altöttingerin, eine Eingeborene wirklich von hier. Du wohnst um die Ecke, ich kenne euer Zuhause. Theresa, du bist die Jüngste hier, vielleicht auch die Schönste. Jedenfalls 21 Jahre alt, es ist alles nur Pater Buob, theologisch alles abgesegnet. 21 Jahre alt, du studierst Sonderpädagogik und bist hier in einer lokalen Initiative involviert, die nennt sich Night Fire. Seit wann macht ihr das? Was macht ihr? Es ist ja vielleicht überraschend zu wissen für Sie, dass Altötting leider nicht 365 Tage im Jahr den Adoratio-Kongress hat. Und ansonsten gibt es hier zwar schon Anbetung, aber es gibt eben auch neuere Initiativen, gerade auch von Jugendlichen. Erzähl uns mal darüber.
Genau, also wir haben vor 6 Jahren begonnen, also im November sind 6 Jahre geworden, dass wir einen Gebetsabend gestartet haben, begonnen in einer kleinen Wohnung bei einem Priester hier in Altötting. Und wir waren ein paar Jugendliche, haben uns getroffen und hatten einfach tief im Herzen diese diese Freude am Glauben und dieses Feuer, das man spüren darf, die Beziehung zu Jesus, zu den anderen Jugendlichen und einfach raus in die Welt zu tragen. Und haben begonnen mit einem Gebetsabend, aufgebaut mit Lobpreis, dann einem Impuls, der ein Zeugnis sein kann, Input, geistiger Input. Und eben dann der Höhepunkt, eben die Anbetung. Genau. Und um das Ganze schön abzurunden, sitzen wir danach immer noch zusammen und sprechen, kommen zusammen. Genau.
Danke. Andreas Süß, kein Unbekannter, allerdings mit seinen Anfang 40 der Oldie auf dem Panel, was durchaus, glaube ich, kein schlechtes Problem ist. Andreas, du bist kein Unbekannter in der Anbetungsszene, wenn man das so nennen kann. Du hast nämlich Night Fever mitgegründet, bist Pfarrer in der Erzdiözese Köln. Night Fever kennt man, aber sag uns trotzdem was dazu, vielleicht kennt es auch nicht jeder. Was macht ihr?
Also die Idee war nach dem Kölner Weltjugendtag, dass uns eigentlich Leute angesprochen haben, die sonntags nicht zur Kirche gehen. Warum macht ihr nicht weiter? Also da sind 1 Million junger Leute, die auf den Straßen getanzt, gefeiert haben. Und jetzt ist wieder Alltag, jetzt ist wieder Kirche zu oder jedenfalls abends zu. Und da haben wir gedacht, das muss weitergehen. Und ich hatte das Glück, mit Katharina Fassler von der Gemeinschaft Emanuel zusammen im Chor zu singen. Und das war für mich wirklich stark bei der Anbetung auf dem Marienfeld. Zum ersten Mal eine Anbetung überhaupt in der Nacht auf die Abschlussmesse mit Papst Benedikt und dort zu erleben, Jesus ist wirklich da und er spricht zu jedem. Damals hat sich eine junge Frau entschuldigt beim damaligen Bischof und gesagt, es tut mir leid, dass Jesus nur da war für mich, weil sie ihn so intensiv gespürt hat. Und er konnte ihr dann schreiben, also die Präsenz von ihm ist so stark, dass jeder ihn so intensiv spüren kann. Und das haben wir wirklich gespürt, dass Jesus Christus wirklich in der Eucharistie zu uns spricht und da ist und uns beschenkt. Und das wollten wir weiterführen und sind dann in ein geistiges Zentrum, das es damals bei den Weltjugendtagen in Bonn am 29. Oktober gestartet und haben dort zur Messe eingeladen und anschließend sind wir auf die Straße gegangen und haben die Leute eingeladen, hineinzukommen, eine Kerze zu entzünden, ein Bibelwort zu nehmen und mit den Priestern zu sprechen, sich segnen zu lassen. Und parallel zu dieser Anbetung ist dann auch die Möglichkeit, einen Impuls, eine Katechese zu halten und wir schließen dann ab mit der Komplett. Und es ist ganz spannend, dass sich das dann durch die jungen Menschen in ganz Deutschland verbreitet hat. Wir durften da mithelfen, jeweils, dass junge Leute dann auch in die Kirche hineinkommen, dass die Kirchen geöffnet werden für sie und mittlerweile in 27 Ländern auf der ganzen Welt, von Kanada, Brasilien nach Australien.
In 27 Ländern, okay, seit 2005, ja, das ist beeindruckend. Wunderbar, wir hören gleich noch mehr drüber. Elisabeth Mittermeier aus Salzburg von Loretto. Du bist passionierte Musikerin, setzt das vor allem für die Anbetung auch ein, worüber ich auch gern noch ein bisschen hören würde im Laufe dieser Runde. Loretto hat von Anfang an Anbetung ganz als zentrales Element, glaube ich, in eurer Gemeinschaft. Was macht ihr? Erzähl mal, eure Gebetsabende, wie laufen die?
Also die Loretto-Gemeinschaft hat sehr, sehr klein begonnen, vor 32 Jahren in Wien, wie es so schön heißt, mit 3 Rosenkränzen und Wurstsemmeln. Und daraus ist eine sehr lebendige und große Gemeinschaft geworden. Mittlerweile gibt es ungefähr 45 Gebetskreise, vor allem in Österreich und ein bisschen darüber hinaus, Deutschland, Ungarn, Schweiz. Und einige geistliche Zentren, Mission Bases, Konferenzen und so weiter. Und ja, von Anfang an spielt Gebet und Anbetung eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und daraus ist natürlich wirklich alles entstanden. Und bis heute ist es sehr, sehr wichtig und ganz ein wesentlicher Bestandteil.
Was mich sehr beeindruckt hat in der Vorbereitung, dass ihr alle, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, katholisch aufgewachsen seid. Also keiner hatte so eine Paulus-Bekehrung von euch. Aber ich glaube, bei jedem von euch war die Anbetung zentral, um tiefer in eure christliche Berufung reinzufinden oder auch vielleicht auch in eure Priesterberufung. Könnt ihr auch gerne nachher noch mehr dazu sagen. Aber das ist schon mal, fand ich, interessant, einfach bei der Vorbereitung zu sehen, die Anbetung war eben das Zentrale von, ich sage so, dem normalen, der christlichen Sozialisierung, wo ja nichts Schlechtes dran ist, ja, Christentum gehört irgendwie schon dazu, hin zu einem wirklich lebendigen Glauben zu kommen. Also ihr selbst seid auch wirklich 6 Zeugen dafür, was das sozusagen mit einem ganz normalen Christen macht und wie viel da auch nach oben hin offen ist im geistlichen Leben. Das fand ich schon mal beeindruckend in der Vorbereitung, als ich eure Zeugnisse gelesen habe. Ich würde gern mal einsteigen jetzt ins Thema mit einfach der Feststellung, dass ja in unserer heutigen schnelllebigen Welt, ja, wir haben wahnsinnig viel Ablenkung, wir leben in einer Spaßgesellschaft, sondersgleichen, wir jetten um die Welt, wir nehmen EasyJet für einen Tag, um zum Abendessen nach London zu fliegen oder was weiß ich, ja, also wir sind jedenfalls in einer sehr schnelllebigen, doch sehr spaßzentrierten Gesellschaft und dann sagt uns der Katechismus, in der Anbetung wirft sich der Geist vor dem König der Herrlichkeit nieder und schweigt ehrfürchtig vor ihm. Das ist sowas von genau das andere Extrem von dem, was unsere Gesellschaft uns gerade so der jungen Generation bietet, sich niederwerfen vor dem König der Herrlichkeit und zu schweigen vor ihm. Und nichtsdestotrotz sehen wir so eine unglaubliche Anziehung. Und ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass diese Initiativen sprießen, wie wirklich aus dem Boden sprießen. Und wir sehen hier allein auf diesem kleinen Panel wirklich in den letzten 30 Jahren, manche haben 30 Jahre Erfahrung, manche 2 Jahre oder 3. Andreas Süß, vielleicht an dich die Frage. Du hast jetzt schon wirklich lange Erfahrung, seit 2005 mit Night Fever und auch weltweit. Wie erklärst du dir diese Sehnsucht nach dieser Stille, nach diesem sich Niederwerfen vor der Herrlichkeit des Herrn, die ja so überhaupt nicht in unsere Kultur passt eigentlich?
Also ich glaube, dass in jedem von uns eine tiefe Sehnsucht danach ist, angenommen zu sein, geliebt zu sein und einfach so da sein zu können. Und also beim Einladen auf der Straße erleben wir es durchaus, dass, also ich habe auch schon mal jemanden so mehr oder weniger fast vom Fahrrad runtergeholt und ihm angeboten, haben Sie nicht Lust, eine Kerze zu entzünden in der Kirche? Und es macht sofort Klick und es ist da, ja, ich weiß, meine Mutter liegt im Krankenhaus. Oder es ist sofort eigentlich dieser Wunsch danach da, sich ja einem Höheren zuzuwenden, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und in dem Moment, wo die Menschen dann in die Kirche reinkommen und fröhlich empfangen werden, wir lernen, also jetzt heute Abend ist wieder Night Fever im Kölner Dom und da kann nach dem 11.11. durchaus schon karnevalistisch ein bisschen was unterwegs sein. Da laden wir dann auch die Karnevalisten ein oder die Junggesellenabschiedspartys mit so einer Aufschrift, mein letzter Tag in Freiheit. Und die dann wirklich ganz klar haben, ja, stimmt, also ist gut jetzt nachher noch auszugehen, aber auch wirklich zu beten für das, was ich jetzt vorhab, für diesen bedeutenden Schritt, das ist wertvoll. Und dann erlebt man wirklich die Karnevalisten oder die Junggesellenabschiedspartys, wie sie wirklich ehrfürchtig dann niederknien und diese Kerze anzünden und spüren auch durch die Anbetung der jungen Menschen und aller, die dort versammelt sind, da ist Jesus da. Und durch die Musik und die Gebete werden sie hineingeführt in diese Beziehung und auch hineingeführt darin, dass sie sich verdanken und dass sie sich nicht selbst geschaffen haben, sondern dass sie da wirklich vor Gott zur Ruhe kommen. Und das ist was ganz Wertvolles. Und das habe ich 100-fach erlebt schon.
Und glaubst du, dass das auch, oder auch an die anderen die Frage, wer immer will, glaubt ihr, dass das auch deswegen vielleicht so einen Zustrom gibt zu diesen Formen, zu dieser Form des Anbetungsabends, weil es eben gar nicht mehr sonst wo zu finden ist oder zunehmend weniger? Meint ihr, das hängt sozusagen, ist quasi umgekehrt proportional zur Entwicklung unserer Kultur?
Also ich glaube das ganz stark. Also ich hatte auch schon Freunde eingeladen an den Lobpreisabend, die nicht glauben, nicht gläubig sind, nicht christlich sind und die trotzdem einfach gesagt haben, boah, diese Stille, ich habe das schon so lange nicht mehr erlebt. Und ich glaube, darum sind die Sehnsucht, oder man spürt die Sehnsucht oftmals, glaube ich, gar nicht, aber dann ist man mal da und dann ist es mal ruhig und dann merkt man, boah, tut das gut.
Also ich war neulich ganz erstaunt, im Internet ploppt irgendwie so eine Werbung bei mir auf für eine Meditations-App. Und ich habe mir gedacht, letztlich ist das ja die Sehnsucht, die da rüberkommt. Ja? Die Menschen suchen irgendwie die Stille, suchen die Sammlung und wir bieten ihnen quasi die App in Großformat an durch sowas.
Welche von euren Initiativen geht denn auch noch auf die Straße? Wir hören, Night Fever ist jetzt nicht nur so, okay, wer halt kommt, hat Glück gehabt und hat's gefunden, sondern wir gehen raus, wir laden die Leute ein, egal wo sie sind, ob sie auf dem Weg zum Karneval sind oder sonst was. Macht ihr anderen das auch? Also ist das was, was euch auch ausmacht, dass ihr wirklich rausgeht und sagt, wenn die Menschen nicht mehr kommen, gehen wir zu ihnen und laden sie ein?
Also wir haben immer so ein spezielles Adoré im Advent. Also die meisten lokalen Adorés gehen dann auf die Straße, weil eben mega oft so Weihnachtsmärkte und so sind. Und dann stehen sie einfach draußen auch mit einer Kerze, so ganz wie Night Fever, und laden sie einfach ein, in die Kirche zu kommen und ein Bibelvers zu ziehen, so ähnlich wie gestern Abend. Das ist immer so Special Adoré im Advent.
Wir in Salzburg tun das auch. Also wenn wir einen Abend der Barmherzigkeit haben mit Anbetung und Lobpreis, dann gibt es immer ein Team von Menschen, die vor der Kirche oder auch ein bisschen weiter weg, Menschen, die einfach vorbeikommen, einladen und ihnen eine Kerze geben und sozusagen auf diese Weise ihnen vielleicht helfen, auch leichter hineinzukommen. Ja, also wenn sie diese Einladung haben, eine Kerze anzuzünden. Und dass die vielleicht gar nicht wissen, was hier läuft oder einordnen können, was ist das eigentlich. Aber die Atmosphäre ist anziehend und sie bleiben und es passiert Veränderung. Es passiert vielleicht Heilung oder sie erfahren einfach auch eine Dimension von Liebe, die sie vorher noch nicht erfahren haben.
Wir in Augsburg machen das so, dass wir auch Werbung machen. Also wir haben Flyer, die wir in der Uni aushängen, oder persönlich Leute dazu einladen zu den Holy Hours. Währenddessen machen wir zwar keine Werbung, aber vorher haben wir einfach oft ein Team mit Leuten, die Lust haben von uns, die ein bisschen Musik machen vor der Kirche. Und somit werden die Leute auch aufmerksam gemacht, weil oft weiß man das ja auch gar nicht. Und wir haben viele, die auch spontan mal dazukommen und die dann auch oft zum ersten Mal in ihrem Leben in der Anbetung sitzen und feststellen, das ist was Besonderes, wo sie auch selbst zur Ruhe kommen können und für den Alltag Kraft tanken können und eben aus diesem ganzen Lärm heraus Zeit für sich und Zeit für Gott haben.
Für mich ist das ein ganz wichtiges Zeichen, dass Kirche hinausgeht zu den Menschen. Und wir können sogar Firmlinge dazu motivieren, rauszugehen, die ja sonst kaum Praxis haben. Und sie machen eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung, nämlich wir sind zu zweit ausgesandt, so wie Jesus die Jünger zu zweit ausgesendet hat. Und die Leute sind positiv. Sie lächeln einem zu, sie bedanken sich nachher für den schönen Abend und so. Sie bekommen direktes Feedback. Also wir müssen als Kirche viel mehr rausgehen. Und wenn was los ist in unserem Ort, dann kann es nicht sein, dass ein riesen Weihnachtsmarkt ist, aber die Kirche ist zu. Also das ärgert mich. Wir müssen als Kirche offen sein, wir müssen als Kirche rausgehen. Und da sind solche Angebote wie Night Fever und andere Night Fire ganz, ganz wichtige Angebote, damit die Menschen spüren, ja, Kirche ist mitten unter uns und wir sind mittendrin und wir gehen raus und laden ein.
Ich würde gern mal zu sprechen kommen auf... Werden wir mal konkret. Es kann ja sein, dass jetzt hier viele zuschauen oder zuhören, die sagen, ja, klingt alles super, nur wie soll man denn anfangen, wenn man gar nichts hat? Was sind die ersten Schritte? Was ist wichtig? Wir haben ja jetzt hier gebündelte Erfahrung, würde ich sagen, auf diesem Podium. Das heißt, ich würde gerne mal ein bisschen hören, was sind eure, wie man aufs Neudeutsch so schön sagt, Best Practices, oder was habt ihr gelernt einfach aus euren Jahren der Erfahrung bezüglich der verschiedenen Elemente eines solchen Abends, was sich wie ein roter Faden durchzieht durch alle eure Initiativen, sind, glaube ich, vier Elemente. Das ist der Lobpreis, die Musik auch, die musikalische Gestaltung, das ist die Anbetung natürlich, und das ist die Gemeinschaft, die daraus auch entsteht und die irgendwie spürbar und konkret wird. Das vierte ist die Impulse oder die, was man auch mitgibt an geistiger und theologischer Nahrung. Ich würde gerne mal eingehen auf diese verschiedenen Elemente. Elisabeth, ich fange bei dir mal an mit der Musik. Es ist ja, wie schafft man es denn, dass man plötzlich irgendwie so wunderschöne Musik hat? Und ich würde gern vielleicht ganz kurz in Klammern hier großes Kompliment an die Musik hier machen, weil es, ja, da klatscht gleich der Bischof Oster. Es ist, ja. Weil was man hier, finde ich, merkt und auch wunderschön jetzt gerade wieder an der Messe gemerkt hat, ist, es ist wirklich Musik, die der Liturgie dient und die in die liturgische Feier hineinführt und keine Ablenkung ist oder keine Selbstdarstellung ist. Und diese Art, diese liturgische Art, Musik zu gestalten, ist gar nicht so einfach. Man lernt es ja nirgends, ja. Auch wenn man jetzt ein Instrument beherrscht, kann man noch lang nicht wirklich liturgisch Musik machen. Wie habt ihr angefangen? Was sind deine, gerade auch als Musikerin, du machst Ausbildungen zu dem Thema Man kann sie übrigens auch buchen, wenn man das lernen will, auf Loreto. Also wirklich, ich meine, hier gibt's Ressourcen, ja, die wertvoll sind. Elisabeth, was sind deine Tipps? Wie fängt man an?
Also meine, vielleicht ist es echt gut, von mir zu sprechen. Bei mir war es so, ich habe Geige zu spielen begonnen, als ich 5 war. Und habe in einem Gebetskreis, den es schon gab, gelernt, von einer Musikerin zu einer Lobpreiserin zu werden. Und was heißt es? Also, dass es nicht nur ein Gesang oder instrumentales Spiel ist, wo halt irgendwelche Töne oder Lieder umgesetzt werden, sondern dass es wirklich zu Gebet wird. Und dass es eine Verbindung gibt von dem, was mein Mund sozusagen singt und mein Herz meint. Und wenn wir unsere Lobpreiser ausbilden, dann sagen wir ihnen, es ist wichtig, dass es das, was wir sehen können, das, was du im Dienst tust, dass das ein Überfluss von dem ist, was du im Verborgenen lebst. Dass es ein sichtbares Zeichen von Intimität mit Jesus ist. Und dass es nicht eine Darstellung sozusagen seiner selbst ist, sondern dass es einfach etwas ist, was dem höheren Ganzen dient und letzten Endes auf die Schönheit Gottes verweist. Also ich finde, Musik sollte ein Fingerzeig auf die Schönheit Gottes sein. Genau, also das ist das, was mir wirklich am Herzen liegt, dass wir nicht vor allem Musiker sind, sondern wirklich Lobpreiser.
Ja, danke. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall das Wichtigste, glaube ich, bei wenn man liturgisch Musik macht. Aber Gnade baut ja auch auf Natur auf, wie wir wissen.
Ja,
es muss ja auch irgendwie klappen. Ja, also was kannst du uns da für Tipps geben?
Ja, also ich glaube, der Haupttipp ist, übe dein Instrument und trainiere deine Stimme. Also selbstverständlich ist es wichtig, dass diese Musik auch qualitätsvoll ist, denn nur so, also lenkt sie auch nicht ab. Und genau, also wir legen schon auch Wert darauf, dass wir einfach Musiker haben, die ihr Handwerk beherrschen und die auch investieren, um besser zu werden. Wir investieren natürlich in Proben und um neue Lieder zu lernen und mehrstimmig singen zu können, um an Arrangements zu arbeiten, um an Dynamik zu arbeiten und so weiter. Dieses ist natürlich ganz, ganz wichtig.
Also der Mutter, die jetzt unbedingt will, dass ihr Fünfjähriger die Anbetung mit der Geige gestaltet, würdet ihr dann höflich absagen vielleicht?
Wahrscheinlich.
Okay, also ich frage nur, weil oft denkt man ja so, ja, man kann ja nicht Nein sagen und so, aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass ein Element, warum ein Gebetsabend auch anziehen wird und die Schönheit Gottes zum Ausdruck bringt, ist eben schon auch, hängt schon davon ab, dass man auch beherrscht, was man tut. Ja. Also übt ihr, trefft ihr euch, um die Lieder einzuüben?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben regelmäßige Proben, auch natürlich immer davor, bevor wir dann gemeinsam im Einsatz sind, gibt es natürlich Proben. Und das ist auch Zeit, wo nicht nur auf musikalisches Wachstum Wert gelegt wird, sondern natürlich auch einfach gemeinsames Gebet und auch Gemeinschaft. Also es ist ein Unterschied, ob ich dort stehe, wirklich als Team gemeinsam oder ob ich einfach eine zusammengewürfelte Truppe von Menschen habe, sondern wir wollen wirklich, dass wir uns als Team verstehen und dass wir in Einheit einfach vor dem Thron Gottes stehen. Genau. Und da geht es auch um Herzensbildung natürlich, da geht es um, dass wir gemeinsam wachsen in Jüngerschaft, in Nachfolge, aber auch musikalisch, ganz klar.
Also was ich von dir raushöre, und das glaube ich ist ein interessanter Punkt, Musik ist nicht einfach nur so Dekoration halt für so einen Abend, ja? Das höre ich bei dir raus, sondern das ist was ganz Wesentliches, durch das wirklich hindurch gebetet wird und das wesentlich das ganze geistliche Klima prägt von so einem Abend. Das verstehe ich dich da richtig?
Ja, also das glaube ich wirklich, dass die Musik auch ganz wesentlich zum Gelingen oder Misslingen eines Abends beitragen kann.
Ja. Also ich kann dir nur zustimmen, weil Musik ist ja gesungenes Gebet und wir erleben das bei uns auch, dass die Leute durch die Musik noch tiefer in die Anbetung kommen können durch dieses gesungene Gebet und ja, dass das ganz wichtig ist, dieses Element. Gleichzeitig habe ich auch schon gehört, jetzt letztens vor ein paar Wochen von einer Mutter, die ist Anfang 40, die gesagt hat, ihr gefallen diese Anbetungsabende so gut und sie möchte diese Musik auch bei ihr in der Pfarrei haben und ausbauen. Und zum Beispiel bei uns, wir arbeiten viel mit Jubilate Deo, da gibt es auch gerade eine neue Auflage mit dem Gesangsbuch von der Jugend 2000. Und ich kann dazu nur ermutigen, wie diese junge Mutter in der Pfarrei, in die Pfarrei zu gehen, den Priester zu fragen, ob er einverstanden wäre, so einen Abend mal zu starten. Und selbst wenn man am Anfang nur einen Gitarristen oder einen E-Piano hat und das im Kleinen startet, also die hat ganz begeistert erzählt, das hat sie jetzt schon einmal gemacht und da waren auch 10 Leute schon da, also es fängt auf dem Kleinen an. Kann man nur ermutigen, dass man, selbst wenn man nicht Supermusiker ist, es trotzdem versucht, aber ganz klar, wenn man es dann weiter trainiert und ausbaut, ist das natürlich eine tolle Sache.
Ja, ich gebe dir gleich das Wort, Martin, nur ich will dazu eine Frage hinzufügen. Ich weiß nicht, ob du die beantworten willst oder kannst, aber jedenfalls würde ich gerne trotzdem gleich mit reinbringen, der Platz der Stille. Mir persönlich, will ich euch nicht verheimlichen, geht's oft so, dass ich aus solchen Gebetsabenden, und ich liebe Anbetungsabende, rauskomme und denke, oh, jetzt brauche ich erstmal Stille. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Ich habe es auch von mehreren von euch gehört, dass ihr auch gelernt habt mit der Zeit, dass es eben, dass eher die Rückmeldung kam, wir wollen mehr Stille. Und das ist eben nicht, also gestalten heißt nicht einfach nur durchspielen, die ganze Zeit Musik machen. Was ist der Platz der Stille bei solchen Abenden?
Also ich glaube, der Platz der Stille ist sehr wichtig und sehr groß. Und bei den Musikern, glaube ich, wenn die Haltung der Musiker stimmt und wenn die Musiker wirklich die Musik machen, weil sie beten wollen, dann werden sie auch das richtige Gespür haben, wann es wichtig ist, sozusagen Intervalle auch hineinzulegen. Und die Musik lebt von Intervallen, die eben stille sind, die eben in die Tiefe führen.
Ich würde auf ein zweites Element gern zu sprechen kommen, und zwar der Platz der Zeugnisse oder der Impulse oder der Lehre mit H. Welchen Platz nimmt das ein? Weiß ja nie. Welchen Platz nimmt das ein? Also ist das, natürlich ist es auch wichtig, eben weiterzugehen, dass sowas auch nicht stagniert in gewisser Weise und dass wir wirklich auch wachsen. Wie macht ihr das? Welchen Platz nimmt das ein in euren Abenden? Wie stellt ihr auch sicher, dass wirklich es weiter in die Tiefe führt, dass es Substanz hat?
Also bei unserem Anbetungsabend ist so der Impuls ein schon großer Bestandteil, weil wir einfach gesagt haben, der Impuls ist das, was diejenigen holt, die vielleicht mit der Anbetung noch nichts anfangen können. Die vielleicht wirklich kommen und sagen, oh, okay, was ist jetzt das da vorne und das ist ein Stück Brot. Die sagen, okay, der Impuls ist manchmal von Jugendlichen, die selber Zeugnis geben, wo wir gesagt haben, es ist einfach wirklich, sobald es ein Zeugnis ist, sobald es vom Herzen kommt, berührt es, weil es eine persönliche Geschichte ist. Und ja, es hilft einfach vielen, gerade wenn man sagt, Jugendliche, man hat ein cooles Thema, man kann sie durch die Art und Weise hereinholen. Zum Beispiel bei uns ist auch nicht, dass wir auf die Straße gehen, darum nutzen wir die Möglichkeit einfach durch Werbung mit coolen Themen, die für uns selbst oft, wenn wir die Referenten suchen, eine schöne Herausforderung sind, um die Leute zu locken und dadurch auch durch das gesprochene Wort einfach zu Jesus zu führen.
Ich würde ganz gern Andreas und Rahel, euch beide, weil ihr beide sozusagen eine Bewegung leitet, die groß ist und an vielen Orten stattfindet. Ihr seid beide auch in der Leiterschulung recht aktiv in euren Bewegungen. Kurz mal auf das Thema Lehre oder Impulse. Ist es wichtig, die Leute irgendwie zu kennen schon oder auszubilden, oder sollen das jetzt vielleicht vor allem die Priester sein, die Theologie studiert haben, oder wie findet man denn die richtigen Leute? Wie macht ihr das? Was ist euer Erfolgsrezept sozusagen dafür?
Genau, also wir im Adore, wir wollen wirklich grundsätzlich die Jungen ermutigen, ein Zeugnis zu geben, und in diesem Rahmen ist der Impuls super. Also dass wir wirklich sagen, die meisten Adores haben über eine gewisse Zeit eine Themenreihe zum Beispiel, und dann, wir sagen jetzt, wir nehmen die Mutter Gottes zum Beispiel im Monat Mai, und dann ermutigen wir einen Jungen von einer persönlichen, der eine persönliche Erfahrung gemacht hat, irgendwie mit der Mutter Gottes, mit dem Rosenkranzgebet oder wie auch immer, ein Zeugnis zu geben. Jetzt, wie wählen wir aus? Ja, wir versuchen natürlich, also wir wollen die Person bereits ein bisschen kennen. Ich finde, da braucht es auch viel Gespür. Und jetzt gerade, also einmal im Jahr haben wir das Adore Festival. Da kommen auch bis zu 800 Jugendliche nach Zug. Und dort coachen wir sie eigentlich ein bisschen. Also dass wir wirklich so sagen, wie man das macht. Dass wir einerseits sagen, wir wirklich persönlich zu sprechen, also ich in der Ich-Form und nicht irgendwie so allgemein irgendwas zu erzählen. Dann, und wir ermutigen sie konkret, das Zeugnis aufzuschreiben.
und es dann wirklich nochmals, meistens lest es noch jemand oder eine andere Person noch gegen, um es einfach gemeinsam anzuschauen und zu sagen, ja, ich glaube, das könntest du noch ein bisschen mehr entwickeln, das weniger, dass wir da sie wirklich ein bisschen an der Hand führen. Aber wir nehmen auch Jugendliche, die wirklich jung sind, also um die 20 und die das vielleicht auch zum ersten Mal machen. Und das ist auch für viele immer ein bisschen ein Sprung ins kalte Wasser. Und darum, ja, ist es auch gut, sie so zu führen.
Also ich finde, Zeugnisse sind total wichtig, weil wir ja gar nicht gewohnt sind, mehr über unseren Glauben zu sprechen, so im Alltag, und dann zu erleben, dass da junge Menschen sind, die davon sprechen, dass Gott wirklich in ihrem Leben ganz konkret eine Begegnung ihnen geschenkt hat und wie das jetzt ihr Leben verändert hat. Das finde ich ganz, ganz stark, und das ist auch sehr anziehend, junge Menschen darin zu ermutigen und sie zu befähigen, sowas, so ein Zeugnis zu geben, weil sie das sicherlich dann auch im Alltag tun werden, nicht nur im Rahmen dieser Gottesdienste. Das andere ist wirklich zu schauen, dass wir gute Prediger haben in den Messen und dann auch eine gute Katechese am Abend, weil mir auch sehr wichtig ist, dass unsere Night Fever Aktiven auch selber tiefer im Glauben wachsen, also sozusagen in Form der Jüngerschaftsschulung, dass sie tiefer im Glauben wachsen, dass für sie Night Fever jetzt nicht nur eine Organisation ist, sondern dass sie selber einen Weg gehen mit Gott, und auch die Städteleiter dieser ehrenamtlich sind, begleitet von einem Priester, dass die auch von uns so vorbereitet werden, dass sie sich besonders auch um ihre Mitarbeiter kümmern, um so wirklich zu schauen, wächst der Einzelne, der sich bei Night Fever engagiert. Und da gibt es dann auch Exerzitien und Leiterschaftsschulungen und andere Möglichkeiten, wo wir auch auf andere Angebote verweisen. Aber ich glaube, das ist das, was auch die neuen Initiativen so attraktiv macht, dass man wirklich Hunger nach mehr hat und Vertiefung im Glaubenswissen auch.
Ich glaube, im Pfarreikontext war das für mich oder für uns immer wieder so eine Herausforderung. Wenn wir sowas machen, in meinem Fall diese Oaseabende, haben viele irgendwie die Erwartung gehabt, okay, der Priester muss da jetzt diesen Impuls halten. Und am Anfang haben wir das natürlich gemacht, mein Pfarrer und ich, aber im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, nein, das ist ein Format, wo wirklich auch die Laien ganz besonders aus ihrer Berufswelt, aus ihrer Erfahrungswelt sprechen können. Und dann hatten wir eine Apothekerin, die bei uns in der Pfarrei war, oder einen Anwalt, die haben ihre Impulse aus ihrem Leben herausgebracht. Und das war wirklich sehr schön und hat viele bereichert.
Mhm. Stichpunkt Anbetung dann wirklich, also der Teil des Abends, der ja wirklich der zentrale Teil auch ist, der eucharistischen Anbetung. Ich gebe es jetzt einfach mal so offen in die Runde. Was ist da zu beachten? Was kann man vielleicht auch falsch machen? Gibt es irgendwas, was man falsch machen kann, wenn Jesus da ist und irgendwie, also irgendwelche Tipps?
Also ich glaube, der erste Schritt ist einfach, den Mut zu haben, sowas zu starten und den Rest auch ein bisschen dem Heiligen Geist zu überlassen. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn man so den Gedanken hat, oh, ich möchte was starten, ich bin nur zu zweit oder wir sind nur zu dritt und wir haben noch niemand anderen, uns fehlt noch ein Instrument oder wir brauchen noch einen Priester, einfach dafür zu beten und auch mit der Geduld daran zu gehen, dass der Herr das führen wird. Weil wenn ich diese Sehnsucht danach habe, einen Anbetungsabend zu starten, kommt die ja nicht von irgendwoher. Und dann den Heiligen Geist eben zu bitten, dass er das weiterführt. Und ich denke, ja, dann wird sich das auch gut ergeben.
Mhm. Nochmal wirklich jetzt auch vielleicht nochmal konkret auf das Element der Anbetung bei den Abenden bezogen. Was habt ihr da gelernt? Was sollte man beachten?
Also ganz konkret haben wir die Erfahrung gemacht, dass es für viele sehr hilfreich ist, wenn sie was an die Hand bekommen. Also wie gestern Abend, das war eigentlich das perfekte Beispiel, dass man die Möglichkeit hat, okay, ich kann einfach nur eine Kerze nehmen, dadurch Gott die Ehre erweisen und gleichzeitig mich selbst einfach vor Jesus hinbringen, mich hinstellen und sagen, bildlich, ich stelle die Kerze anstatt meiner und bin ein kleines Licht vor dir, Jesus. Und auch die Möglichkeit, ein Anliegen aufzuschreiben. Ich meine, jeder von uns hat irgendwas auf dem Herzen, sei es ein Gebetsanliegen, sei es irgendwie ein Dank, den man gerade verspürt, dass man jetzt hier ist. Und oft kommt es auch in der Anbetung, dass man es aufschreiben kann und wirklich, ja, dass es wahr wird, dass es nicht nur im Herzen ist, sondern dass man es wirklich auf Papier bringt und nach vorne bringt zu Jesus. Ganz konkret auch loslassen kann in den Momenten, wenn man es in die Box reinschmeißt. Ja.
So kleine konkrete Hilfen. Ich glaube, Andreas, da fällt mir was ein, was du mir gesagt hast. Du hast mal was Überraschendes in dieser Box gefunden, wo man seine Anliegen loswerden kann. Was war das?
Also das wirklich eine Verwandlung in der Anbetung geschehen kann, das merken wir sicherlich alle. Aber eine Städteleiterin schrieb mir mal, Ja, Andreas, du sagst ja immer, wir sollen uns auch Zeit nehmen, selber zur Anbetung und so. Und an dem Abend war ich irgendwie so beschäftigt und so. Aber als ich dann die Box geöffnet habe, habe ich einen 200 Euro gefunden mit einem Post-it. Und da stand dann drauf, ich war auf dem Weg ins Bordell. Dann habt ihr mich eingeladen. Ich gehe jetzt wieder hin, wohin ihr mich eingeladen habt. Und also das ist wirklich Verwandlung, ja, die da geschieht.
Geld fürs Bordell bei euch gelassen.
Ja, wunderbar. Die große Liebe gefunden. Ja.
Ja, genau, die große Liebe gefunden.
Sehr gut. Sehr gut. Ich glaube, dass das zum Gelingen so eines Abends auch die Gestaltung des Raumes sehr viel ausmacht. Also ich denke mir, wenn ihr jemanden Besonderen zu Hause empfange oder hohen Besuch erwarte sozusagen, dann riecht die eigentlich meine Wohnung normalerweise schön her. Und wenn wir Jesus empfangen und wenn wir ihn eucharistisch anbeten, dann finde ich, soll auch der Raum dementsprechend schön sein. Man kann ihn anregend gestalten, vielleicht auch ein besonderes Licht tauchen oder ein Altar gestalten und so weiter. So dass er, wenn man hineinkommt, dass der Raum einfach ästhetisch schön und anziehend ist, weil wir Menschen funktionieren ja auch so über unsere Sinne und deswegen finde ich das sehr wichtig.
Ich glaube, dass der ganze Kirchraum im Grunde so zum Vorbereitungsraum wird, schon draußen die Kirche so zu schmücken, dass man Lust hat, hineinzugehen. Und so wie wir es gestern auch erlebt haben, so eine schöne Kerzenstraße, so dass die Menschen sich ganz angezogen werden, fühlen von Jesus Christus, der wirklich der hellste Punkt des Raumes im besten Fall auch sein könnte. Also der quasi uns schon anzieht dadurch, weil er wirklich uns anstrahlt im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn sich dann alle Musiker, so wie wir es gestern auch gesehen haben, die Musiker auf Jesus ausrichten und alle, die dort beten, ausrichten, dann ist im Grunde auch für jeden, der hineinkommt, klar, ja, das ist jetzt hier die wichtigste Person im Raum. Und
also visuell auch zu gestalten, im Prinzip visuell zu vermitteln, um was es theologisch geht. Ja.
Mhm. Noch was Kleines. Wir machen auch oftmals die Erfahrung, dass die Stille in der eucharistischen Anbetung ist essentiell, aber man muss auch ein bisschen an sie heranführen. Also wir haben auch oftmals gemerkt, gerade bei den Jugendlichen, wenn man das erste Mal so Stille erfährt, sie kann auch überfordern, wenn man so zack, Ruhe und überhaupt nichts mehr. Und wir machen oftmals die Erfahrung, wenn man wirklich in stillen, ganz so sanften Lobpreis kommt und irgendwann dann ganz in die Stille kommt, dass das total hilft, auch wirklich die Herzen zu öffnen und in diese Stille einzutauchen. Weil sonst, manchmal ist das so, gerade wenn man vom Alltag kommt, dann dreht es noch im Kopf und über dies und jenes und dann ist es zwar still, aber in mir ist es überhaupt nicht still. Und dass man so auch mehr hineinfindet.
Also also im Prinzip sind diese Anbetungsabende eine einzige pädagogische Hinführung Gottes und in der Pädagogik kann man eben schon auch lernen, wie man es macht. Also das ist wirklich auch, glaube ich, überhaupt das, warum dieses Panel hier stattfindet, wirklich diese Pädagogik zu lernen, wie kann man hinführen. Ich weiß, es gibt zu allen Punkten so viel noch zu sagen, aber ich würde gerne auf dieses vierte Element zu sprechen kommen, dass die Gemeinschaft nämlich. Ich habe bei euch weiß von euch, dass eigentlich bei euch allen, ihr habt alle gesagt, diese Anbetungsabende führen zu so einer vertieften Form der Gemeinschaft, zu Freundschaften, zu wirklicher Gemeinschaft. Und ich würde mich trauen zu sagen, dass das in unserer katholischen Kirche durchaus nicht so gut um die Gemeinschaft bestellt ist, ja, wie wir konkret Gemeinschaft leben. Gerade wenn man andere kirchliche Kontexte kennt oder christliche Kontexte, die evangelikalen Kirchen und Kirchen, also Gemeinschaften und so weiter, die haben eine ganz intensive Form von Gemeinschaft, wo es sehr konkret wird, sehr wirklich im Alltag erfahrbar wird. Ich weiß von eigentlich allen von euch, glaube ich, dass diese Form der Gemeinschaft durch die Anbetungsabende überhaupt erfahrbar wurde, spürbar wurde, konkret wurde. Was ja eine sehr interessante, vielleicht ein quasi fast Nebeneffekt ist von diesen Anbetungsabenden, aber doch auch zentral fürs christliche Leben. Wie habt ihr diese Gemeinschaft, oder wie kommt diese Gemeinschaft aus diesen Anbetungsabenden? Wie geht das hervor?
Also bei uns fängt die Gemeinschaft schon im Kleinen an, wenn wir mit dem Team das vorbereiten. Wir bereiten es sofort. Bei uns die Holy Hour ist meistens zuerst die Heilige Messe und dann eben eine Stunde gestaltete Anbetung mit Stille. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, das ist ein wichtiger Punkt. Und auch am Konzept dann was geändert, nachdem Rückmeldungen kamen, dass zu wenig Stille war. Und Wir planen das so, dass wir auch Lieder vorplanen, dass das klare Konzept steht, aber dass man eben abweichen kann. Hast du noch deine Frage? Genau. Und die Gemeinschaft fängt im Kleinen an, dass wir im Team zusammen beten, also bevor die Holy Hour startet, die Messe, wir beten zusammen und auch danach. Und das, die Gemeinschaft spürt, oder kann man auch spüren mit allen Teilnehmern oder allen Besuchern, die kommen. Wir gehen danach auch oft noch einfach in ein Restaurant gegenüber, da kann man was trinken oder was zusammen essen. Und da lernt man auch neue Leute im Glauben kennen. Und wir haben, oder ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass da jemand zum ersten Mal da ist, der auch noch niemanden kennt in der Stadt oft. Und plötzlich lernst du 20 Leute kennen, die jetzt genauso ticken wie du selbst. Und dann hast du plötzlich 20 gute neue Freunde gefunden, die du regelmäßig treffen kannst. Und das ist so viel wert, wenn man sich gemeinsam im Glauben stärken kann, im Gebet stärken kann, um wieder in den Alltag zu gehen und im Alltag einfach stark zu sein.
Rahel, ich weiß, dass bei euch sehr originelle Dinge auch entstanden sind bezüglich Gemeinschaft und dass eure Mitglieder oder die, die bei euch regelmäßig anbieten, plötzlich sehr kreativ geworden sind, wie sie Gemeinschaft leben. Gib uns ein paar Beispiele.
Genau, also ich kann wirklich sagen, es ist nicht nur Gemeinschaft, sondern auch Freundschaft, die entsteht. Also ich sehe da wirklich immer, ich bin immer wieder ganz erstaunt, dass dafür tolle Sachen geschehen und freundschaftlich und wirklich so tolle Initiativen. Ja, zum Beispiel einer hat angefangen, Bowlingabende zu organisieren mit seinen Kollegen aus der Arbeitswelt, aus dem Büro und vom Adorei. Und dann gehen die einfach zusammen bowlen, irgendwie einmal im Monat oder so. Oder genau andere, die jetzt...
Und sprechen nebenbei mal so über Jesus und
genau,
ein zu
Adorei genau,
und so.
Genau, und es ist wirklich, ihm ist es... so ein Anliegen, einfach von dieser Freude irgendwie, diese Freude zu teilen und auch diese verschiedenen Welten miteinander zu verbinden, oder? Oftmals ist es dann so, wir gehen dann an den Lobpreis ab und nachher haben wir wieder Alltag, aber dass das so hineinfließt. Das ist zum Beispiel etwas, dann andere, die bei Mary's Meals da ganz aktiv sind und das sind auch alles Jugendliche, die einfach dann irgendwann so diese Sehnsucht haben, hey, ich möchte mich irgendwie engagieren. Oder eben den Mutter-Theresa-Schwestern irgendwie beim Suppen ausschenken helfen an der Langstraße in Zürich, das so für die Prostitution vor allem bekannt ist. Genau, einfach ganz viele solche kleine Sachen, die dann so entstehen und wo man einfach staunt.
Mhm. Ich glaube, das kommt ja schon mal so als Vorwurf, nicht? Ihr betet dort und anbetet und habt ihr die anderen nicht im Blick oder es wird auch viel sinnvoller, wenn ihr irgendwas Soziales macht. Aber ich glaube, dass wirklich durch die Anbetung wir spüren, wie sehr wir gehalten und getragen sind und beschenkt sind. Und in uns steigt wirklich, wie Pater Burb das auch gesagt hat, so diese Klarheit auf, dass wir zu den anderen auch gesandt sind und die neu in den Blick nehmen können und sollten. Und wir haben am Ende eines jeden Night Fever Abends noch die Fragerunde, wo hat Gott heute Abend gewirkt? Und das ist ganz, ganz stark, weil man irgendwie spürt, so wir als Mannschaftsspiel, ob in der Musik oder einladend oder in der Technik beim Aufbau, keine Ahnung, wir haben das zusammen ermöglicht, dass Gott heute Abend diese oder jene Frau, diesen oder jenen Mann so berührt hat, dass er eine neue Erfahrung mit Gott gemacht hat. Und also das stärkt natürlich auch enorm die Gemeinschaft.
Wir sind eigentlich schon mitten im Thema der Früchte, die diese Abende tragen. Gemeinschaft ist eine Frucht, würde ich sagen auch, ja, die wirklich daraus hervorgeht. Diese Gemeinschaft kann ab und zu auch ganz eng ausfallen, im Sinne von Ehen gehen daraus hervor. Aber auch Berufungen. Es führt wirklich zu einer erhöhten Zahl von Berufungen. Das habt ihr alle mir auch schon rückgemeldet bevor in der Vorbereitung. Martin, ich glaube, deine eigene Berufung hängt mit so einem Gebetsabend zusammen. Kann das sein?
Also bei mir war das so, dass die Frage der Berufung hat sich wirklich im Laufe der Anbetungsabende bei der Jugend 2000 entwickelt und ist dort gestärkt worden. Und ich habe dort erfahren, dass die Berufung etwas ist, was sich in einer Gemeinschaft, in der Gemeinschaft der Kirche, aber eben zentriert auf den Herrn entwickelt. Und das habe ich ganz konkret in der Anbetung. Ich kann mich erinnern, in einer Turnhalle, so eine Pyramide fast schon in der Mitte, der Herr. Und das ist irgendwie so das Bild, was mir hängen geblieben ist. Und so verstehe ich Kirche. Wir alle um den Herrn, der im Zentrum steht. Und das war für mich ganz wichtig. Ja.
Und ich glaube, ihr seht alle in euren Bewegungen oder Abenden, dass eben doch immer wieder junge Männer ins Seminar gehen, dass es geweihtes Leben gibt, dass es Berufungen zum Ordensleben gibt.
Ja, Andreas. Ich finde es ganz wichtig auch, dass ja, junge Männer sehen, wir werden gebraucht als diejenigen, die das Sakrament der Versöhnung spenden dürfen. Also das war für mich nochmal so in den letzten Monaten dann am Ende des Studiums nochmal ganz wichtig zu sehen. Da waren beim ersten Abend 6 Priester und die hatten den ganzen Abend zu tun. Und Night Fever sollte eigentlich eine einmalige Veranstaltung sein, aber weil dann die Priester kamen und sagten, hey, ihr müsst weitermachen, das ist sowas, was uns total bestärkt, haben wir dann gesagt, okay, dann machen wir nochmal weiter. Also das ist wirklich so stark zu sehen, wir werden gerade durch die Sakramente in dieser Kirche so beschenkt. Und das ist ja das, was zum tiefst katholisch ist.
Das ist übrigens auch ein Punkt. Ein Punkt, der vielleicht auch eine Frage ist, wie führen diese Anbetungsabende zu einem verstärkten sakramentalen Leben? Weil wir wollen ja nicht irgendwie unter uns bleiben und schön anbeten, einmal im Monat oder einmal in der Woche oder was, sondern es soll ja wie ein Sauerteig das kirchliche Leben erneuern. Stellt ihr das fest in euren Pfarreien, in eurem Umfeld, dass die Menschen mehr zur Messe kommen, mehr zur Beichte gehen, dass es das sakramentale Leben erneuert?
Also ich habe es als Priester so empfunden bei diesen Oaseabenden, die wir gemacht haben, dass gerade dort die Beichten wirklich sehr, sehr intensiv und sehr tief waren und dass Menschen wirklich sehr besonders sehr tief in ihr Leben hineingeschaut haben, weil eben der Moment, der Kairos so gut war, genau das dann zu tun. Genau.
Vielleicht bei uns ganz groß es ist einfach, dass viele oft eine Stunde hinfahren zu unserem Anbetungsabend und das, sage ich mal, kann man nicht so beobachten, okay, wie entwickelt sich das dort oder wie entwickelt sich es in der Pfarrei, aber einfach zu sehen, dass die Leute nach dem Anbetungsabend kommen und sagen, hey, können Sie uns Tipps an die Hand geben, wie kann man sowas machen, wie kann ich sowas bei mir zu Hause starten, ich bin allein, aber ich habe die Sehnsucht, selbst das zu machen, dass sie nicht mehr eine Stunde oder eine halbe Stunde hinfahren müssen zu dem Abend, sondern wirklich ganz konkret vor Ort das machen können. Da einfach die Früchte auch zu sehen, ist unglaublich schön, ja.
Mhm. Ganz kurz, ja.
Vielleicht noch eine weitere Frucht, an die ich jetzt gerade spontan gedacht habe, ist so die Sehnsucht, auch mehr zu wissen über den Glauben. Also wir merken wirklich die Jugendlichen, die dann die Erfahrung machen mit dem Herrn, im Glauben wachsen, dann irgendwann auch so, ich möchte eigentlich mehr wissen, was ich überhaupt glaube. Und so haben wir jetzt auch zum zweiten Mal einen Glaubenskurs gestartet mit der Gemeinschaft der Seligpreisungen, wo wirklich eine Form von Katechismus, einfach weil wir sehen, die Jungen, sie wollen mehr wissen.
Also wirklich Glaubensvertiefung dann auch. Ich würde ganz kurz, wir sind fast am Ende leider schon unserer Zeit, es gäbe noch so viel mehr zu sagen, aber ich will noch kurz auch auf eine Frucht zu sprechen kommen, die doch sehr erstaunlich ist, nämlich Elisabeth, ihr, glaube ich, habt die Erfahrung gemacht, dass dann einfach die Sehnsucht nach so viel mehr noch gewachsen ist. Ich glaube, ihr habt mittlerweile rund um die Uhr Anbetung, Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr. Okay, wie geht das?
Das ist wirklich ein riesengroßes Geschenk, worüber wir wahnsinnig dankbar sind. Wir dürfen seit 1. Oktober 2018 durchgehend Anbetung haben in Salzburg und das ist wirklich, also einfach über längere Zeit gewachsen. Und also das war ein Moment im Sommer 2010, haben einige unserer Leiter ein Buch gelesen von einem eigentlich freikirchlichen Pastor, der 24/7-Gebet begonnen hat und unglaubliche Dinge erlebt hat dadurch und dann eine Vision niedergeschrieben hat. Und diese Vision hat uns alles so gepackt, dass wir gesagt haben, wir wollen das auch. Und dann haben wir begonnen mit 24 Stunden Anbetung oder 48 Stunden und so weiter. Es ist dann immer mehr geworden. Dann war es einmal im Monat, dann alle 14 Tage. Wir in Salzburg waren dann relativ schnell auf einmal im Monat eine Woche und dann auf 2 Wochen im Monat, also eine Woche Anbetung, eine Woche Pause und so weiter. Und dann, genau, und die Sehnsucht, die war, also nach dieser ewigen Anbetung, wurde immer größer und wir haben immer gesagt, ist es schon soweit? Und dann haben wir gesagt, wahrscheinlich noch nicht, wir brauchen noch mehr Leute und sind dann bewusst einige Wochen und Monate auf die Suche gegangen, nach leidenschaftlichen Betern, nach Menschen, die sich einklinken wollten in diese ewige Anbetung. Und haben dann im Oktober letztes Jahr gestartet, sozusagen. Und es ist ein großes Geschenk, dass es funktioniert. Mhm.